Herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Wohlbefinden, Essen mit Kindern und gesund kochen für die Familie. Mein Name ist Verena, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hood, gesundes Kochen für ein wertvolles Leben. Ich teile Ernährungstipps mit dir, erstelle ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie, halte inspirierende Kochworkshops und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute präsentiere ich dir ein Interview mit Axel Hein. Axel ist der Meeresbiologe beim WWF und teilt mit uns ganz, ganz viele Einblicke über Fischereibetriebe, über Überfischung, über Kriminalität auf den Meeren und gibt uns auch Tipps, die wir beim Fischkauf beachten können, um den Fischkonsum zumindest so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Mir war dieses Interview so ein Anliegen, nachdem ich die Netflix-Doku Seaspiracy geschaut habe. Ich war nachher wirklich betroffen und es ist, ja, die Quintessenz aus der Doku ist, dass man keinen Fisch mehr essen soll. Wie realistisch das ist und was wir stattdessen auch machen können, da gibt uns Axel wirklich wertvolle Tipps und vor allem so einen spannenden und tiefen Einblick in die Arbeit eines Meeresbiologen und auch in die Fischereien und wie Fischereien und der WWF und der Handel zusammenarbeiten. Also es ist wirklich, ich war nach dem Interview auf jeden Fall erleichtert, dass nicht alles ganz so schwarz ist, wie es in der Netflix-Doku gezeigt worden ist, auch wenn natürlich viel Wahres dabei war. 93% der globalen Fischbestände sind bis an die nachhaltigen Grenzen befischt oder überfischt. Und alleine diese Werte zeigen, dass wir den Fischkonsum nicht weiterhin so gestalten können, wie das jetzt passiert. Was man auf jeden Fall einschränken kann, da gibt Axel wirklich auch einen guten Tipp, einen wertvollen Hinweis und eben dann tolle Punkte, die man beim Fischkauf beachten kann. Eine wirklich lange, aber dafür auch sehr, sehr spannende und tief einblickende Interviewfolge mit dem Experten vom WWF. Also nimm dir gerne dafür Zeit bei einer Autofahrt oder beim Haushalt oder beim Kochen. Also letztendlich sind wirklich ganz, ganz wertvolle Ansätze darin. Auf diese Folge habe ich euch lange warten lassen. Das war so nicht geplant, aber es kommt oft auch mal anders, wie man es plant. Und aktuell ist einfach so viel los. Ich bin mit meinen Ernährungstrainings gut eingeteilt. Meine Arbeitszeit ist auch gerade begrenzt, weil mir meine abendlichen Arbeitszeiten gerade etwas wegfallen, weil wir da wirklich auch viel machen, uns wieder mit Freunden treffen. Wir waren jetzt auf Urlaub und für mich habe ich beschlossen, das darf auch mal sein. Und so eine Zeit ist gerade und das genieße ich gerade sehr. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, ihr habt es erwarten können und ihr freut euch jetzt auf die Folge. Und ich bin wirklich gespannt auf eure Rückmeldungen. Ich wünsche euch jetzt einfach eine gute Zeit beim Zuhören, weil Gesundheit wertvoll ist. Eure Vera. Ja, lieber Axel, herzlich willkommen zum Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute für dieses Interview Zeit nimmst. Ich bin schon total gespannt und ich freue mich schon so auf deine Infos. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Danke für deine Zeit. Axel, du bist WWF-Meeresbiologe.
Wie können wir uns denn deinen Tätigkeitsbereich vorstellen? Also wie schaut so der Arbeitsalltag aus? Gibt es überhaupt einen Alltag oder ist es sehr, ist wahrscheinlich sehr facettenreich? Und was sind da so deine Hauptaufgaben?
Ja, wir haben, also ich meine, generell ist es natürlich jetzt einmal ein bisschen verwunderlich, dass wir in Österreich als Binnenland überhaupt ein Meeresprogramm haben. Das Ganze hat ungefähr vor 15 Jahren begonnen beim WWF Österreich, wo wir einfach gesehen haben, dass hier einerseits Bedarf besteht, weil Österreich einfach ein reines oder fast reines Importland ist für Fisch. Das heißt, auch im heimischen Handel haben wir einfach sehr viel Meeresfisch. Ja. Und als Meeresbiologe ist man natürlich ein bisschen begrenzt in seiner Jobauswahl in Österreich. Da gibt es nur, ich sage jetzt einmal, relativ wenig Potenzial oder Möglichkeiten, wo man dann wirklich seinen erlernten Beruf ausüben kann. Aber einer dieser Möglichkeiten war eben bei einer NGO. In dem Fall einfach gab es dann einfach diese Möglichkeit beim WWF und die habe ich natürlich sofort ergriffen. Und ja, und kann da eigentlich schon im engeren Sinn als Meeresbiologe und Fischereiexperte halt tätig sein, ja. Und das ist halt einfach, und wenn wir zum Alltag kommen, quasi, ich meine, es ist natürlich es ist nicht so, dass wir jetzt ständig am Meer irgendwo herumfahren und auf hoher See anzutreffen sind. Also ist es leider Gottes natürlich nicht, ja. Wäre schön, wenn es ein bisschen mehr wäre, aber jetzt pandemiebedingt ist das sowieso ein Ding quasi der Unmöglichkeit. Aber es ist vieles natürlich ja per Mail und per Telefon wird da gearbeitet. Wir sind oder ich bin sehr, sehr eng und sehr stark mit dem österreichischen Handel auch in Kontakt. Eben wie bereits erwähnt, also es werden rund 95% der in Österreich konsumierten rund 75.000, 76.000 Tonnen an Fisch importiert. Wir produzieren in Österreich in den ganzen Farmen und Zuchten nur um die rund 4.000 Tonnen. Es gibt dann auch diesen sogenannten Fish Dependence Day. Also ab wann müssen wir sozusagen auf den Import zurückgreifen und der ist immer so plus minus 15. Jänner. Also wir sind davon abhängig, ja. Wir sind jetzt aber auch nicht natürlich die große Fischkonsum, also wir sind nicht die großen Fischkonsumenten. Ja. Wir haben in Österreich vergleichsweise einen Pro-Kopf-Verbrauch, der weit unter dem Durchschnitt ist, nämlich nur 8 Kilo pro Kopf. Also das ist vergleichsweise wenig, aber noch immer genug, um eben auch ja der Verantwortung nachzukommen, des österreichischen Handels, eben hier die Importe nachhaltig zu gestalten. Und das ist vielfach meine Arbeit, dass ich eben mit Einkäufern in Kontakt trete und diese hinsichtlich einer nachhaltigen Fischeinkaufspolitik berate, Hilfestellen zur Seite stehe und ihnen Möglichkeiten aufzeige, wie eben Lieferketten ja transparenter und nachhaltiger gestaltet werden können. Das ist eine der Hauptaufgabengebiete. Dann sind wir natürlich sehr stark vernetzt. Wir arbeiten logischerweise, nachdem wir selbst kein Meer haben, sehr eng mit WWF-Büros zusammen, die eben eines haben. Naheliegend natürlich auch mit Büros am Mittelmeer, da sehr stark eben auch im Bereich der Adria. Wir arbeiten aber auch mit den Philippinen zum Beispiel sehr eng zusammen oder mit Kollegen von Peru. Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Einerseits schauen wir uns an, wo sind die Hauptbrennpunkte, ja, wo gibt es wirklich große Probleme und wie können wir auch als kleines Binnenland trotzdem einen Beitrag leisten, dass wir vor Ort einerseits einen Support liefern oder Projekte eben mitfinanzieren, die eben dann eben zu einer nachhaltigen Fischerei führen oder zum Beispiel auch in Vietnam sind wir involviert in einem Projekt, wo es darum geht, und da kommen wir zum Thema Plastik, dass wir die Bevölkerung vor Ort aufklären, ja, weil zuerst müssen wir mal ein Bewusstsein schaffen, ja, und das ist halt vielfach auch in asiatischen Ländern das Müllbewusstsein vielleicht nicht so stark da wie bei uns schon, ja. Also Mülltrennung ist da ein Ding, das quasi nicht existiert. nicht nur, weil man sich dessen nicht bewusst ist, sondern einfach, weil auch die ganze Müllabfallwirtschaft überhaupt nicht, also das Trennsystem überhaupt nicht vorhanden ist. Also man muss einerseits am Bewusstsein arbeiten, natürlich aber auch am Aufbau eines Abfalltrennsystems natürlich. Aber das sind so ganz kurz einmal skizziert so meine Schwerpunkte.
Ja, wow. Also vielen, vielen Dank. Also da steckt jetzt schon ganz, ganz viel drinnen und ich finde das ganz toll, was du machst. Also es sieht, also man hört da ja schon raus, welche Bahnen das alles zieht, ja, welche Schnittstelle du da eigentlich dann bist. Und kann man sich das jetzt so vorstellen, also alles, was wir in unseren Supermärkten sehen oder im Handel, da hast du auf jeden Fall mitgesprochen oder zumindest gefragt worden.
Ich würde jetzt nicht für 100% des österreichischen Handels, kann ich nicht sprechen, ja, das geht natürlich nicht, weil wir auch nicht flächendeckend wirklich jetzt mit jedem, der Fisch verkauft, quasi im Gespräch sind. Das geht hier rein ressourcentechnisch nicht aus. Ich meine, ich bin natürlich auch nicht allein, wir sind schon ein größeres Team. Mhm. Aber ich sage jetzt einmal, mit unseren WWF-Partnerunternehmen, mit denen wir auch eine Kooperation haben, da kann ich absolut mit ruhigem Gewissen sagen, da habe ich wirklich von der Thunfischpizza bis zum Kabeljaufilet so ziemlich alles, ich sage jetzt einmal, salopp alles durch die Mangel genommen, ja, genau.
Ja, toll. Ja, ist ja die Zahl, also allein, ich habe das auch schon online gelesen, dass der Tag, wo wir quasi, ab dem wir abhängig werden vom Import, vom Fischimport am 15. Jänner, glaube ich, hast du gesagt, ist. Mhm,
genau.
Glaube ich. Also das heißt, wir können uns nicht lange mit unseren heimischen Fischen ernähren, obwohl ja eigentlich auch auf der anderen Seite nicht mehr empfohlen wird, dass wir auf heimische Fische quasi greifen sollen und die konsumieren sollen. Und das heißt eigentlich, so viel Möglichkeit haben wir da gar nicht. Und auf der anderen Seite zeigt es wahrscheinlich, dass wir einfach viel zu viel Fisch auch konsumieren. Also mehr, als was eigentlich geplant wäre. Ja.
Es gibt grundsätzlich ein paar wenige Regeln, die man befolgen oder Empfehlungen, die man befolgen kann, um das Ganze, um den Einkauf oder den Konsum von Fisch möglichst einfach zu gestalten, weil also einerseits, wie angesprochen, der heimische Fisch ist begrenzt, aber auf jeden Fall das Beste, was man tun kann. Ja, es ist allein vom Transportweg her und von der Frische her unschlagbar. Wir haben in Österreich sehr große und sehr, ich sag mal, sehr gut entwickelte Bio-Fischszene auch. Ja. Also da sind wir in Europa sicher ja vorn dabei und da kann man auf jeden Fall den heimischen Biofisch als das so ziemlich Beste empfehlen, was es gibt. Ja. Darüber hinaus generell auch der heimische Fisch, der vielleicht nicht zertifiziert ist, aber ist trotzdem einem Regelwerk unterworfen, das absolut in Ordnung ist. Hier kommt nur halt die Thematik mit Fischfutter und dergleichen noch ins Spiel. Können wir auch gerne noch dann im Detail besprechen. Und sonst, was man sonst noch machen kann, ist trotz allem auf jeden Fall auch bei jedem importierten Fisch auf zertifizierte Produkte zu schauen. Ja, es ist auf jeden Fall wesentlich besser, man schaut bei einem Wildlachs zum Beispiel auf das MSC-Zertifikat, weil hier habe ich auch eine Rückverfolgbarkeit garantiert. Und Rückverfolgbarkeit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Lieferkette. Ja, also das ist Transparenz und Rückverfolgbarkeit ist die Stellschraube an sich, um zum Beispiel auch illegale Fischerei zu verhindern, die ja die Fischbestände sehr stark unter Druck bringt, zusätzlich zu dem, was man eigentlich legal fangen kann. Also das ist ganz wichtig und eben auch um soziale Missstände, die wir ja von denen wir wissen, eben auch verhindern können.
Ja, jetzt habe ich mich ja an dich gewandt, nachdem immer diese Netflix-Doku, die aktuell sehr bekannt ist, Seaspiracy angeschaut habe und nachdem wirklich sehr schockiert eigentlich war oder sehr betroffen war. und ich dann auch auf meinem Account, auf meinem Instagram-Account gefragt habe, wer die Doku denn schon gesehen hat und alle, die da abgestimmt haben, also das waren 80%, haben sich schon angeschaut. Also ich glaube, diese Doku hat sehr, sehr viel aufgewirbelt. Und da kommt es ja auch vor mit den Zertifizierungen. Also sprich auch das ist MSC, was ja auch von euch gegründet worden ist, glaube ich. Und da ist jetzt dann ja rausgekommen, oder man hört und liest es ja auch immer wieder, dass diese ganzen Siegel und Zertifizierungen jetzt nicht ganz so vertrauenswürdig sind, wie sie scheinen. Und in der Doku kommt da zum Beispiel vor, dass da ja trotzdem auch sehr viel Kriminalität dahinter steckt, dass unabhängige Prüfer teilweise irgendwie bestochen werden. Und da wird sogar in der Doku von Mord, glaube ich, gesprochen. Also, dass die, oder zumindest, dass die nicht mehr auffindbar sind. Wie ist da jetzt die tatsächliche Lage? Also was ist da deine Einschätzung?
Ja, also der Film an sich ist grundsätzlich, wie soll man sagen, solche Filme arbeiten natürlich immer sehr plakativ, sehr pointiert und in Schwarz-Weiß-Bildern. Ja. Und da macht man sich, also grundsätzlich ist es schon wichtig, um das Thema einmal ja, in die Köpfe wieder zu bringen und offenbar hat er das geschafft, ja. Also wir kriegen natürlich auch viele Anfragen und das ist auch schon richtig so, ja. Aber er macht es sich dann doch zu einfach, ja, mit den Antworten und den Lösungsansätzen, ja. Weil nur zu sagen, okay, isst kein Fisch mehr damit oder esst keinen Fisch mehr und damit ist das Problem gelöst, so ist es ja nicht, ja. Das greift viel zu kurz, ja. Also wir wissen, dass die Hauptproteinquelle für rund 3 Milliarden Menschen Fisch ist, ja. Wir wissen, dass für rund 800 Millionen Menschen die Einkommensquelle aus der Lieferkette entlang, also von Fischereien oder Farmen, Zuchten bestehen, ja. Und hier quasi diese sozusagen abzudrehen, wird natürlich ganz, ganz massive Probleme mit sich bringen. Also das greift zu kurz, ja. Und die Lösung kann nicht sein, quasi Fischerei zu stoppen und einfach alles, was zum Thema Fisch, also eben nur mehr vegan zu ernähren, hat jetzt gar nichts mit der veganen Ernährungsweise an sich zu tun, sondern einfach mit der Realität, ja. Und die Ressource Fisch wäre ja eine, die man ja, wenn sie nachhaltig ist, also nachhaltig bewirtschaftet wird, eine ja eigentlich unerschöpflich. Ja. Alles ist erschöpflich, ja, wenn man es übertreibt. Ja. Aber wenn man es nachhaltig betreibt und eben immer nur so viel rausfängt, wie jährlich wieder nachwachsen kann, ist das ja eben eine wichtige Ressource für die Ernährung der Menschheit. Ja. Ganz, ganz einfach. Ja. Und natürlich Einkommensquelle. Und das ist eben auch das, was ich vorher erwähnt habe. Wir sind mit dem Büro auf den Philippinen sehr im engen Austausch, wo die Kolleginnen vor Ort super Arbeit machen. Ja. Also ich bin immer wieder überrascht und hier reden wir ja nicht von einem hochentwickelten Land und was weiß ich, aber selbst vor Ort haben wir einfach, und das sind Fischereigemeinschaften mit wirklich noch traditionellen Auslegerbooten. Das sind im Schnitt 3 bis 5 Fischer an Bord. Ja. Und selbst die haben es geschafft, schon technischen Einrichtungen eine Rückverfolgbarkeit herzustellen, indem sie wirklich in Echtzeit den Fisch, wenn sie ihn an Bord hieven, sofort die GPS-Koordinaten und die Art auf eine Plakette quasi abspeichern, die dann mit dem Thunfisch angelandet wird, ja, und dann kann quasi diese Lieferkette weitergehen. Und dieses Projekt vor Ort hat rund 6.000 involvierte Fischer mit deren ganzen Familien angehängt, natürlich. Das ist eine wichtige Einkommensquelle und ist jetzt schon auf einem super nachhaltigen Weg. Und ja, wenn das erfolgreich ist und letzten Endes ist auch hier eine Zertifizierung angestrebt, dann ist das eine super Sache, ja. Also das ist einfach eine dieser, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, im Fischerei nachhaltig zu gestalten und auch langfristig dann von dieser Ressource zu leben.
Also das heißt, diese Rückverfolgung ist da einfach ein ganz neuer, moderner Weg, damit man dann wirklich diese verstehe das richtig, die Kriminalität da ein bisschen ausschließen kann, damit
absolut
der Fisch dann letztendlich
genau
am Hafen landet oder dann letztendlich im Supermarkt ist, dass man wirklich weiß, okay, das ist der Fisch, der von dem und dem Fischer in Vietnam oder wo auch immer
genau
worden, und auf das kann ich mich verlassen.
Wir arbeiten eben jetzt mit dem österreichischen Handel sehr stark an diesem Thema. Ja, also es ist auf der einen Seite die Transparenz und auf der anderen Seite die Rückverfolgbarkeit, die Hand in Hand gehen müssen. Ja, die Transparenz passiert dort, wo man jetzt eben in vielen Pilotversuchen eben schon Videokameras an Bord installiert hat und dort weniger überwacht, sondern einfach mitverfolgen kann, was da an Deck passiert. Und das wird sicher kein Fangschiff machen, das illegal operiert. Ja. Also wenn ich so etwas an Bord habe und installiert habe, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass das ein Unternehmen ist, das sich dazu verpflichtet hat, transparent zu arbeiten, registriert ist, legal operiert und mit Rückverfolgbarkeitssystemen dann auch eben auch wirklich schaut, dass diese Information weitergegeben wird, ja, lückenlos. Und wenn ich das habe, dann habe ich eigentlich ja den Kreis, also den Kreis geschlossen und kann eigentlich, wenn dann natürlich auch dem Ganzen ein nachhaltiges Fischereimanagement dahinter steht, sicher gehen, dass da alles in Ordnung ist. Ja. Also das ist das Ziel, woran wir jetzt eben sehr stark arbeiten, sei es auf den Philippinen oder auch auf Fiji, wo wir auch mit dem Büro sehr eng zusammenarbeiten, an vielen Orten, wo das einfach relevant, große Relevanz hat, weil hier eben auch ja einfach Fangnationen sind, die auch Mengen auch nach Europa exportieren. Ja. Und da haben wir eben geschaut, wo sind da die strategisch wichtigsten Büros eben auch für uns. Wo können wir auch mit, ich sage jetzt mal, mit unserem limitierten Beitrag eben auch etwas bewirken. Und das sind zum Beispiel eben diese erwähnten Beispiele, genau.
Ich finde das total schön, was du sagst, weil das wirklich natürlich sehr wertvoll ist, wenn man bedenkt, was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Und genauso wie du vorher gesagt hast, das ist natürlich nicht realistisch, dass sich jetzt jeder vegan ernährt und einfach gar keine Fische mehr konsumiert werden, was natürlich nach meiner Einschätzung jetzt, wenn man sich das alles anschaut und verfolgt, trotzdem für die Weltmeere am schönsten wäre, ja, dass einfach keine Fische mehr gegessen werden oder wenig. Aber natürlich, genauso wie du sagst, wir hätten dann andere Probleme, nämlich wo kommen die Proteine her? Ja? Wie wird man gesättigt, wenn jetzt Menschen davon abhängig sind, dass die leben von dem Fisch und ja auch, das kommt ja auch in der Dokumentation ein bisschen vor, dass die einfach leben von diesem Fischfang. Ja? Erstens einmal, dass die selber Essen haben, ja, und dass dann auch Fische oder Fischer kommen, die seit Jahren oder den seit jeher einfach einer Aufgabe ist oder einer Job ist zu fischen und die ja jetzt durch diese Piraterie teilweise gar nicht mehr zum Fischen kommen, weil die Industrieschiffe schon irgendwie weiter draußen mit den großen Fangnetzen alles irgendwie einfangen. Also ist das wirklich auch so dramatisch, wie das jetzt im Film dargestellt wird? Oder sagst du, nein, das also alle, die da ordentlich fischen wollen, die kommen schon auch zum Fischen?
Ja. Nein, das Problem der illegalen Fischerei existiert natürlich. Also das ist ein großes Problem. Ja. Es hat hier die EU an und für sich ein sehr gutes Regelwerk geschaffen. Ja. Also grundsätzlich, also was passiert bei der illegalen Fischerei? Es werden Fische mit unerlaubtem Fanggerät zu Sperrzeiten oder in Schutzgebieten gefangen. Oder es werden Fischarten gefangen, für die der jeweilige Fisch überhaupt keine Lizenz hat. Oder es wird mehr Fisch, als ihm erlaubt ist, gefangen. Ja, und es sind einfach oft Flaggenstaaten. Es gibt Fangschiffe, die unter Flaggenstaaten wie Panama zum Beispiel operieren, die aber ganz woanders ansässig sind und die halt dann ohne Lizenz operieren, oder es gibt dann, also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie illegale Fischerei operieren kann. Es gibt auch das sogenannte Transshipment, wo eben Fangschiffe, die zum Teil auch ihre elektronischen Geräte, also Monitoring-Geräte ausschalten, mit der sie identifiziert werden oder auch lokalisiert werden können, für Wochen ausschalten. Die fangen dann in, ja, auch oft zum Teil eben auch in Küstennähe, ja, auch von afrikanischen Ländern, die vor allem keine guten Küstenwachen haben, die eben so etwas verhindern sollen. Und diese werden dann oft auf hoher See dann auf andere Schiffe verladen und auch zum Teil mit legal gefangenem Fisch vermischt. Ja. Aber das Ganze unterminiert natürlich die Bestrebung eben einer nachhaltigen Fischerei. Es gibt da viele Möglichkeiten, wie das passiert. Es ist ein großes Problem. Es ist auch ein Verlust, also einerseits ein zusätzlicher Druck, der auf die Fischbestände aufgebaut wird, weil man da geschätzt circa 25-26 Millionen Tonnen Fisch zusätzlich rausfängt zu den 90 Millionen Tonnen, die wir schon jährlich rausfangen. Und es ist natürlich auch ein gehöriger Schaden, der dabei entsteht, in Milliardenhöhe. Und letzten Endes verhindern kann man das eben in erster Linie eben mit wirklich einer transparenten und rückverfolgbaren Lieferkette. Es gibt da sehr gute Verordnung auch innerhalb der europäischen Fischereipolitik, die sehr, sehr gute Kontrollmechanismen hat, die halt zum Teil unterschiedlich vielleicht ausgelegt oder auch kontrolliert wird. Also hat auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, ist aber grundsätzlich auf dem richtigen Weg, sagen wir so. Ja. Also es ist dieses der Kontrollmechanismus mit Fischereizertifikaten, die eben beim Import in die EU vorgelegt werden müssen, schon der richtige Ansatz. Aber hier muss auf jeden Fall auch die Frequenz der Kontrollen erhöht werden und damit eben auch wirklich hier die schwarzen Schafe rausgesiebt werden.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Ihr habt jetzt eine neue Kampagne, verschwinden Fische, verschwinden Menschen. Mhm. Ist das damit gemeint auch? Also
es ist in erster Linie damit gemeint, dass Fisch eigentlich eben die Lebensgrundlage für viele Millionen Menschen darstellt. Und wenn wir die Fischbestände eben weiterhin zu stark befischen und reduzieren, dann wird einfach diese Einkommensgrundlage oder Lebensgrundlage einfach entzogen. Und das ist eigentlich die Kernaussage. Also es ist schon, also wir sagen schon auch, und das ist auch eine der Empfehlungen, dass man halt Fisch als auch, also insbesondere in Österreich, wo man das ja als Proteinquelle nicht wirklich, also das ist für uns nicht essentiell, ja. Halt als Delikatesse ansehen sollten. Ja. Also absolut sollte man seinen Fischkonsum reduzieren oder wenn man halt das Gefühl hat, was kann ich Gutes tun, dann eben sicher auch einfach den Fischkonsum zu überdenken. Muss es jeden Tag sein oder muss diese vielfach also im Fastfood erhältlichen oder an jeder Ecke eigentlich erhältlichen sehr billigen Seafood-Menüs müssen die sein, ja, weil je billiger das daherkommt, desto mehr kann man davon ausgehen, dass das entweder aus einer schlechten Zucht stammt oder aus einer Fischerei, die jetzt nicht unbedingt nachhaltig operiert. Ist nicht zwingend immer der Schluss so zu ziehen, weil es kommt auch ein bisschen auf die Fischart drauf an, aber ich sage jetzt einmal so, dieses jeden Tag Schrimps oder ich weiß nicht was, das ist schon etwas, was man natürlich überdenken sollte.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja, weil das natürlich auch ein Problem in der gesamten Ernährung grundsätzlich ist. Ja. Das kann man jetzt über den Fisch sagen, aber das kann man natürlich genauso über das Fleisch sagen. Egal, wenn man alles in Massen konsumiert, dann ist es aktuell einfach zu viel, weil das die Natur nicht mehr hergibt. Ja. Und gerade wenn es um Tiere geht, finde ich, muss man auch nochmal besonders drauf schauen. Ja, weil es geht ja auch um Tierleben, wie die leben. Und man sieht ja dann auch, ich habe das noch nie so gesehen wie in dieser Doku eigentlich, wo es dann diese Becken gibt, also diese Kulturbecken irgendwie im Meer, wo auch die Fische aufeinander schwimmen. Also man kennt das halt von Schweinen. Muss ich ehrlich sagen, das ist schon mehr in den Köpfen, glaube ich, die Schweine, die irgendwie in den Transporten sind und sie gegenseitig aufkratzen, wo man immer wieder aufschreit und sagt, um Gottes Willen, das ist so furchtbar. Mhm. Aber dass das bei den Fischen auch so ist, also war mir jetzt auch neu, ja, wie das ausschaut. Und natürlich ist das ein guter Punkt, das ist ein wesentlicher Punkt für Konsumenten, ist schon mal auf sowas zu verzichten, ja, also nicht in die Fastfood-Ketten gehen und dort den billigen Fisch kaufen. Mhm. Wäre schon mal ein sicher ein wichtiger Schritt.
Ja, es ist grundsätzlich ja, ich glaube, man muss schauen, wo und was man konsumiert. Da hilft, ich meine, natürlich ist das auch etwas, worauf wir hinweisen, unser WWF-Fischratgeber, man kann sich da schon ganz gut orientieren mit unserem Ampelsystem, dass man schaut, okay, was ist das jetzt gerade für ein Fisch? Und natürlich hängt das auch immer ein bisschen damit zusammen, inwieweit man auch wirklich die Informationen zum Fisch bekommt. Ja, also im Einzelhandel ist es an sich schon ziemlich durchgängig, dass alle relevanten Informationen auf der Verpackung oben sind. Ja, das wäre eben der lateinische Fischname, das wäre das Fanggerät und das wäre das FAO-Fanggebiet. Und anhand dieser drei Informationen kann man eigentlich relativ gut im Fischratgeber dann eben auch schauen, wo kommt der Fisch her und wie bewerten wir den. Ja, wir haben es natürlich möglichst einfach oder ja, vielleicht manchmal noch immer zu komplex, weil die Fangmethoden sind sehr unterschiedlich und ich muss immer wieder, wie soll man sagen, lachen ist vielleicht der falsche Ausdruck, ja. Aber oft wird kommuniziert, naja, der Fisch ist ja mit Schleppnetzen gefangen, das kann ja nicht nachhaltig sein, ne? Das ist eben, da sind wir auch wieder das greift zu kurz, ja. Es gibt, also, Schleppnetze, gibt es ungefähr 30, 40 verschiedene Formen. Ja, es gibt Netze, die werden durch das Freiwasser gezogen. Das wären dann diese pelagischen Schleppnetze. Und es gibt welche, die werden am Boden gezogen oder knapp über dem Boden. Und das ist auch das, wo wir eben sehr stark mit dem Handel viel differenzierter vorgehen. Ja, also wir schauen uns wirklich die exakte Fangmethode an. Und erst dann kann ich sagen, okay, ist das unselektiv? Gibt es dafür Beifang? Gibt es dafür, wird da viel mitgefangen, was gar nicht die Zielart ist? Oder ist es trotz Grundschleppnetz, und auch das gibt's, ja, eigentlich eine recht selektive Fischerei? Und ich habe das vor 3 Jahren selbst in Dänemark sehen können. Da war ja einen Tag mit auf einem Schollenkutter, auf einem größeren. Und Schollen sind nun mal bodenlebende Tiere. Die können quasi nur so gefangen werden, dass man halt Grundschleppnetze, also ich sage jetzt einmal als Kategorie, Grundschleppnetze eingesetzt werden und so gefangen werden. Aber auch hier gibt es sehr viel Möglichkeiten, wie so ein Fangschiff eben Grundberührung einerseits verhindert und trotzdem sehr selektiv Schollen fängt. Und Schollen sind, ich meine, das geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr ins Detail, aber ich erzähle es einfach der Vollständigkeit halber. Da muss man nicht ein Netz am Boden aufliegend haben und drüber ziehen, wie man das halt oft auch in den Medien sieht, wo dann halt wirklich danach eine leere Wüste übrig bleibt, sondern wenn man es knapp über den Boden zieht, einen halben Meter, die Schollen schrecken auf und ihr Verhalten ist so, dass sie einfach einmal nach oben flüchten. Ja, oft. Und dann landen sie einfach in dem Netz und das Netz muss aber jetzt nicht deswegen den Boden berühren. Ja. Und für mich das beste Indiz war dann einfach das, was dann an Deck kommt und landet. Daran kann ja, also das kann man ja auch als Kapitän von diesem Schiff nicht wirklich beeinflussen. Ja. Er kann es nur insofern beeinflussen, dass er weiß, okay, er weiß, wie tief quasi der Meeresboden liegt und er kann genau einstellen, wie tief das Netz gezogen wird. Ja, und er weiß, hat er Grundberührung oder nicht. Wenn er das nicht hat, ist es gut und dann sehe ich das auch im Fang. Ja, und sehe dann, okay, da ist eigentlich fast nur Scholle drin. Ja. Und wenn da keine Arten sind, vor allem Krabben oder Seesterne, Segel, alles, was dann wirklich Grundberührung braucht, damit es auch im Netz landet, ja, dann ist das für mich eigentlich ein Zeichen, dass die gut operieren. Ich würde nicht sagen, dass alle Schollenkutter so operieren, ja, da gibt es wirklich vom bis, aber es gibt wirklich gute Fischereiunternehmen, die halt ihrer Verantwortung nachkommen und hier wirklich sauber arbeiten. Und das ist das, was wir einerseits auch mit dem österreichischen Handel machen, eben auch wirklich diese Fischereien vorzuschlagen, die einfach wirklich wissentlich gut operieren und aber auch jene zu motivieren, also jene Fischereiunternehmen, die vielleicht zwar noch nicht nachhaltig operieren, aber die es eigentlich gerne machen würden und sie damit dazu eben auch begleiten, ja, weil wir wollen nicht nur die einen ausschließen und sagen, gibt jetzt nur die super tollen, wir wollen auch jene verbessern, die bereit sind dazu. Und denen man halt, ja, einerseits mit Rat und Tat beiseite stehen kann, die man halt auf dem Weg auch ein bisschen motivieren kann, ja, dass die, weil das Thema nachhaltiger Fisch ist ja ist ja ein sehr breites mittlerweile. Also es ist ja schon in den Medien und Seaspiracy hat das natürlich auch gezeigt, das Thema ist brandaktuell, ja, und bewegt und emotionalisiert, was ja auch gut ist, weil mit den Emotionen kommt man ja ein bisschen ins Handeln. Und insofern, ja, wollen wir da auf jeden Fall weiterarbeiten und nicht nur sagen, esst keinen Fisch mehr.
Ja, das ist natürlich ein wertvoller Ansatz. Und ich finde auch, also dass diese Doku das einfach geschafft hat, das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dieses Bewusstsein einfach schaffen, für das, dass man nicht einfach eben zum Tiefkühlschrank geht, im Supermarkt und irgendwas rausnimmt, sondern dass man schon einfach auch schaut. Aber auf der anderen Seite finde ich jetzt das, was du sagst, auch wieder ein bisschen beruhigend, weil das heißt, also ich kann mich relativ gut darauf verlassen, dass diese Produkte, die bei uns in den Supermärkten sind, also alle Ketten, die da mit euch zusammenarbeiten, dass die eben genau diese Dinge, die du jetzt gesagt hast, eben, dass das aus Fischereien sind, die eben nachhaltig arbeiten, dass da das MSC-Siegel einfach auch oben ist. Also ich kann mich da schon relativ gut darauf verlassen, dass die, die bei uns im Handel sind, auch hochwertig arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt noch genug zu tun. Ja. Also das soll das Bild nicht komplett trüben, was man auch natürlich im Film gesehen hat. Ja. Also da gibt es schon noch sehr viel zu tun und sehr viele Dinge, die nicht so rennen, wie wir das gerne hätten. Aber auf jeden Fall geht's zum Teil in die richtige Richtung. Wir sind da sicher in Europa, ja, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja. Aber ich meine, die Bestandszahlen zeigen natürlich zum Teil nach wie vor ein Bild, das auch im Film vorkommt. Ja, also es ist nach wie vor gibt's, also wenn man es jetzt von den FAO-Daten hernimmt, 60% der Fischbestände, die halt wirklich bis an die Grenze befischt sind, aber 33%, die halt auch wirklich ständig überfischt werden. Ja, also das sind Fischbestände, da nimmt man immer mehr raus, als nachwachsen kann. Ja, also das ist ein großes Problem. Im Mittelmeer ist es noch viel ärger. Das heißt, es soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass jetzt also alles super wäre. Ja, also wir arbeiten dran, wir arbeiten an sehr vielen Fronten. Es ist einerseits der Wildfang, aber natürlich auch die Zucht von Garnelen, von Lachs, also so den ganz, ganz wichtigen und beliebten Fischarten oder Meeresfrüchtearten. Da arbeitet man sehr stark mit den verschiedenen Büros auch vor Ort zusammen, dass wir halt einerseits die Produktion auch vor Ort zum Beispiel bei Garnelen verbessern. Auch hier ist Rückverfolgbarkeit ein Thema und eben auch ganz besonders wichtig hier diese Entwaldung von Mangrovenwäldern zum Beispiel einfach stoppen und dass sowas überhaupt nicht mehr vorkommen darf.
Und was wäre jetzt die Fangmethode, wo du sagst, die ist am schonendsten? Also immer noch von der Angel oder?
Ja, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, ganz richtig. Also es gibt, man muss das je nach Fischart sich anschauen. Aber vereinfacht ausgedrückt, je weniger ich mit der jeweiligen Fangmethode am Stück raushol, desto meistens selektiver ist sie. Stimmt aber auch wieder nur bedingt. Ja. Also für einen Thunfisch zum Beispiel, es gibt die sogenannte Polenlein, also Angelleinenfischerei auf Thunfisch. Gibt es auch im österreichischen Markt erhältlich solche Produkte. Das ist tatsächlich so, aber es ist halt nicht der einzelne Fischer, der am Deck steht und mit der Angelleine fängt, sondern das sind 20, 30, 40 Fischer, die halt am Deck stehen und halt wirklich im Sekundentakt Thunfische rausholen. Ja. Das ist sehr selektiv. Es werden fast ausschließlich nur Thunfische dabei rausgefangen. Es kann sein, dass dieser Schwarm von dieser jeweiligen Art vermischt ist mit anderen Thunfischarten, die man gar nicht fangen wollte. Aber grundsätzlich ist es eine recht selektive Fangmethode. Es sind aber auch Ringwadennetze, die sehr oft zum Einsatz kommen bei Thunfischschwärmen, auch nicht per se schlecht. Ja. Also auch hier, wenn ich einen sehr homogenen Thunfischschwarm habe, den ich einkreise und halt dann befische, ist es eine sehr selektive Möglichkeit, Thunfisch zu fangen. Das heißt, das ist auch das, was wir uns dann immer anschauen, wenn wir die Daten von unseren Partnerunternehmen bekommen. Dann schauen wir uns einfach die Fischart an und die Fangmethode und wo er überhaupt gefangen wird. Und dann können wir erst wirklich einen wissenschaftlich fundierten Schluss ziehen. Anders wäre es einfach oder zu einfach. Also man kann nicht sagen, nur der Angelleinen gefangene Fisch ist in Ordnung, ja, das, weil es auch nicht in der Menge erhältlich ist, ja. Also ein Kabeljau, sage ich jetzt einmal, der mit der Angelleine gefangen wird, der ist sehr selten am Markt zu finden, ja. Gibt's, ja. Aber ist, ich sage jetzt einmal, eher die Ausnahme.
Und hat dann wahrscheinlich auch wieder einen Preis, wo niemand bereit ist, den zu zahlen.
Sicher, genau, ja. Nein, es ist sicher die Empfehlung eben jene, dass man halt schaut, also je mehr Informationen auch auf der Verpackung oben sind, das ist auch schon auch immer ein Indiz, okay, hier wird transparent gearbeitet. Und dann kann man eben, wie gesagt, den WWF-Fischratgeber hernehmen und heranziehen und eben schauen, wo bin ich denn da mit Rot, Gelb, Grün.
Ja, jetzt hat der ernährungsphysiologisch ein Wildfisch natürlich eine hohe Wertigkeit, weil der einfach in seinem, das heißt, er lebt in seinem natürlichen Lebensraum, er kann sich bewegen, also das heißt, er hat weniger Fett, mehr Muskelmasse, es ist eine andere Fettzusammensetzung. Aber wie schaut das aus, wenn man das jetzt umwelttechnisch betrachtet? Wenn ich jetzt so beim Wildfisch kann ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich mehr Beifang wieder in den Netzen landet, als wenn ich jetzt Aquakultur habe. Oder ja, wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist schwierig, Wildfisch gegen Zuchtfisch abzuwägen. Ja. Es gibt, wie gesagt, es gibt Wildfisch, der mit einem großen Rattenschwanz daherkommt, ja, sei es Beifang oder auch CO2-Ausstoß bei der Fischerei, auch das gibt's. Oder eben, er ist nicht nachhaltig, weil der Fischbestand nicht nachhaltig bewirtschaftet wird. Genauso gibt es das Gegenteil natürlich, ja. Und genauso ist es auch bei der Zucht, ja. Also es gibt Biozuchten in Österreich sowieso. Ich meine, der beste Fisch wäre der Karpfen, ja. Also der Karpfen ist an sich der Fisch, der ohne Fischmehl und Öl auskommt. Man braucht nur Getreide, Biogetreide, das bei der Fischzucht eingesetzt wird, und sonst braucht der Karpfen nichts. Er findet alles im Teich, was er eigentlich braucht. Ja. Jetzt ist es illusorisch, dass wir den österreichischen Fischkonsum nur mehr auf Karpfen umstellen. Insofern muss man halt schauen, was gibt's sonst noch. Ja. Und also heimischer Fisch ist sicher von dem her absolut in Ordnung. Und wie gesagt, alles, was dann importiert wird, kann genauso, also es gibt Biogarnelen aus Vietnam, die in mangrovenähnlichen Umgebungen gezüchtet werden, wo auch kein Futter eingesetzt wird, sondern die Garnelen finden alles eben auch in diesem Mangrovenwaldumgebung vor, was sie quasi zur Ernährung brauchen und zum Wachsen brauchen, sind genauso in Ordnung, ja, und zu empfehlen. Und da gibt es natürlich die hochintensiven Garnelenfarmen, die man dann in solchen Filmen sehen wird, ja, weil die natürlich nicht das gute Beispiel zeigen wollen, sondern halt wirklich das Allergrauslichste quasi. Ja,
das haben wir ehrlich gesagt, so wenn ich die da unterbricht, das haben wir ehrlich gesagt in eurem Fischratgeber am meisten überrascht, dass es eben Garnelen gibt, Biogarnelen, die auf grün, ich glaube, sie sind auf grün oder gelb.
Ja, es gibt durchaus, ja.
Ja, genau. Also das ist auch überrascht, weil man es eben genauso, wie du jetzt sagst, auch aus Dokumentationen oder sonst aus Recherchen wieder sieht, dass Garnelen einfach so ganz, ganz fatal sind, ja, und ganz gebrochen.
Entschuldige.
Nein, du hast natürlich völlig recht, dass solche Dokumentationen natürlich auch immer in eine Richtung abzielen und einfach, ja, das Ziel ist Bewusstseinsbildung, und ich finde trotzdem, das ist auch in Ordnung.
Ja, nein, ist absolut, ja. Aber es ist halt dann, also wenn es dann bei der Lösung irgendwie zu schwarz-weiß und vereinfacht wird, dann tut man sich schwer, ja. Ich meine, dann eben zu sagen, ja, esst kein Fisch mehr, das greift einfach. Aber das haben wir eh schon besprochen, es greift einfach zu wenig. Ja.
Ist dann schade, weil das natürlich dann wieder viele abschreckt. Das müssen wir auch wieder sagen. Weil es so eine drastische Lösung ist, wo ich so viele Routinen und Gewohnheiten aus meinem Alltag ändern müsste. Und wenn ich jetzt sage, ich als Mutter, ja, ich schaue natürlich, dass meine Kinder zu guten Protein kommen, dann essen die viele Fleischsorten eh schon nicht. weil der die Konsistenz nicht schmeckt. Dann gibt es natürlich Fischsorten, die sind dann ein bisschen weicher oder die sind ein bisschen beliebter, weil ein Lachs zum Beispiel geht bei meinen Kindern ganz gut. Ja. Wenn ich dann als Mutter, also jetzt esse ich so selber sehr wenig Fisch, aber natürlich schaue ich schon, dass meine Kinder so einmal in der Woche Fisch haben, damit die eben zu ihrem Protein und Eisen kommen. Und wenn ich dann natürlich sowas herdenke, soll ich jetzt den Kindern wirklich nicht mehr Fisch geben? Ja? Also bei allem, was noch mitkommt, ja, Schwermetalle und es kann man ja von dies irgendwie wirklich runterbrechen. Und darum ist diese Lösung natürlich schon sehr drastisch und wahrscheinlich wäre es sogar meiner Meinung nach hilfreicher. Und das macht ja ihr auch, einfach eine Lösung anzubieten, die nicht ganz so drastisch ist, sondern einfach leichter umsetzbar und realistischer.
Es ist einfach auch kontraproduktiv, weil die Märkte, es gibt einfach so viele Märkte, die nicht danach, die nicht nachfragen, wie wird der Fisch produziert, wo kommt er her, wie wird er gefangen, ja. Und wenn man diese ganzen Fischereien oder Zuchtbetriebe einfach da quasi außen vor lässt und denen nicht eben, ja, schon auch auf die Finger schaut, ja, dann verliert man die, ja. Also eigentlich ist es produktiver, wenn man sagt, okay, arbeiten wir gemeinsam an den Lösungen. Und schauen wir, dass wir das auf nachhaltige Füße stellen. Und das passiert vielfach. Ja. Aber wie gesagt, da ist noch ein weiter Weg, dass das halt wirklich global umgesetzt sind. Und da sind Bilder, die man in dem Film gesehen hat, zum Teil richtig. Ja. Aber ich meine, der Film macht ja auch einen Rundumschlag. Also wir landen ja von irgendwelchen Shark-Finning-Szenen dann zu den den Delfin-Massaker in Taiji in Japan, bis zu Plastik dann im Meer. Ja. Also es ist ein Rundumschlag, ja. Zeigt natürlich viele Probleme auf, die da sind, ja. Aber man muss halt dann auch schauen, wo sind dann die Lösungsansätze, die wirklichen.
Auf das Thema Plastik würde ich gerne auch noch eingehen. Und bevor wir das machen, würde ich jetzt so gerne von dir wissen, was sind denn jetzt wirklich so die Kaufempfehlungen, was Fisch anbelangt?
Na, ganz einfach. Also heimischen Fisch bevorzugen, ja, wann immer möglich und wann immer geht. Ja. Also es gibt in begrenzter Menge, aber es gibt ihn. Ja. Wenn man den nicht gerade zur Verfügung hat oder weil es im Supermarkt gerade nicht anders geht oder wie auch immer, ist zertifizierter Fisch immer die bessere Wahl. Ja. Es gibt hier das MSC für Wildfang, ja, das auf jeden Fall nach wie vor vor allem auch die Rückverfolgbarkeit garantieren kann. Es gibt das ASC für den konventionellen Zuchtsektor. Ja, also es gibt ASC-Lachs oder Forelle oder auch ASC-Garnelen. Also da werden schon die wichtigsten Problemfelder angesprochen und umgesetzt. Es ist halt nicht bio im Sinne, dass zum Beispiel das Futter biozertifiziert sein muss. Ja. Das heißt, bio ist für uns immer noch darüber, ja, steht noch immer darüber, weil bei der Biofischzucht wird vor allem das Fischmehl, das eingesetzt wird, wenn es notwendig ist, stammt immer aus nachhaltigen Quellen. Entweder wird es aus Resten der Filetierindustrie gewonnen. Das heißt, das ist so eine Art Recycling, ja, von etwas, was sowieso vorhanden ist. Oder es stammt aus Fischereien oder Zuchten, die nachweislich nachhaltig operieren müssen. Deswegen ist eben auch der Biofisch für uns immer, wie soll man sagen, das Nonplusultra. Und dann eben die dritte Möglichkeit ist, den WWF-Fischratgeber zu Rate ziehen, zu schauen, okay, wo ist der Fisch her, welche Fischart ist es überhaupt und wie wurde er gefangen? Und dann kann man eben mit dem Ampelprinzip rot, gelb, grün eben sehen, wie der WWF quasi diese Fischart eben einstuft. Und dann natürlich als vielleicht vierte und letzte Empfehlung, Fisch als nicht alltägliche Delikatesse ansehen. Es ist ein hochwertiges Lebensmittel, es soll es auch als solches eben in der alltäglichen Ernährung drinnen sein oder möglich sein, aber halt das wirklich nicht als tägliches, ja, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, Junkfood konsumiert werden.
Also heißt es, dass wenn ich jetzt sage, ich kaufe einen Biofisch, einen heimischen Biofisch, dann
mache ich alles richtig.
Schon, aber der ist auch gefüttert quasi mit nicht heimischen Fischen. Mehl aus nicht heimischen Fischen, oder sind das dann
der Abfälle? Karpfen nicht. Also der Karpfen natürlich nicht, weil der braucht kein Fischmehl und kein Fischöl. Aber ja, das ist möglich. Ja. Also es wird einfach, wenn ich jetzt hernehme einen Kabeljau zum Beispiel, der filetiert wird, weil das meiste, was wir ja in Österreich auch vor allem konsumieren, ist ja kein ganzer Fisch, sondern wir kriegen ja das meiste als Filet. Mhm. Und da bleiben aber rund 50% an Kopf, Flossen und alles, was zwischen den Gräten ist, quasi über. Und das wird dann verarbeitet zu Fischmehl, und also zu Fischfutter quasi. Und ich kann hier quasi diesen sowieso anfallenden Abfall weiterverwerten. Ja. Und der kommt dann natürlich mitunter eben woanders her, das stimmt schon. Ja. Genau.
Okay, na, vielen Dank für diese wertvollen Punkte. Da ist sicher viel dabei, wo man sich ein wenig was zu Herzen nehmen kann beim nächsten Fischkauf. Es ist nur, glaube ich, wirklich so Biofisch. Das Angebot ist jetzt nicht riesig, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist so mein Eindruck. Also ich tue mir immer ein bisschen schwer. Und dann kommt auch noch der Unterschied dazu zwischen einem frischen Fisch und einem Tiefkühlfisch, weil der frische Fisch geschmacklich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ist der frische Fisch natürlich schon irgendwie besser, ist besser zum Braten, ist dann zarter, wenn man isst. Ein Tiefkühlfisch kriegt so eine Konsistenz nicht, aber ja.
Kommt darauf an, ja, das stimmt zum Teil natürlich, kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Kühlkette lückenlos quasi, also es gibt natürlich, also man findet schon immer wieder so auch gefrierbrandige Filets, ja, die, ja, wo man weiß, okay, da ist irgendwas schiefgegangen, ja. Ich meine, sowas muss man dann eh beanstanden. Es wird natürlich auch, ja, da und dort gab's, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass der Pangasius ein bisschen der Pangasius war ja mal eine kurze Zeit ein sehr beliebter Fisch, ja, weil einerseits so, ja, ich sage jetzt einmal, neutral geschmeckt hat und sicher auch sehr billig und günstig war. Und dann gab es eben auch eine Dokumentation, wo halt gezeigt wird, wie wieder auch die ganz schlechten Farmen produzieren. Ja. Und dann ist eigentlich zusammengebrochen die ganze, also vor allem der Import nach Europa. Es gibt ihn nach wie vor, aber halt wesentlich reduzierter. Ist aber grundsätzlich, und das haben wir vor ein paar Jahren in Vietnam selber anschauen können, kein schlechter Fisch. Ja. Also es ist, wenn der sauber produziert wird und eben dann nicht mit Phosphat behandelt wird, ein Fisch, der absolut seine Berechtigung hat, weil er auch ein recht guter Futterverwerter ist. Ja. Nur was man halt getan hat, und das war halt ein Fehler, man wollte halt einen möglichst billigen Fisch produzieren und hat dann Phosphat beigemengt, was grundsätzlich legal ist, solange es deklariert wird auf der Verpackung, damit dieser Wasser zieht. Ja. Also das sind dann so richtige Waschmaschinen, da wird halt dieses Phosphatpulver dazu gemengt und Wasser, und dann zieht dieses Filet Wasser an. Ja. Und dann wundert man sich, wenn er in der Pfanne zum Schwitzen anfängt und schrumpft, ja, und dann ist es natürlich von der Konsistenz nichts mehr. Also das ist dann ja kein hochwertiger Fisch mehr. Aber das ist, wie gesagt, frische heimischer Fisch ist sicher unschlagbar. Ja. Also es gibt ja in jedem Bundesland immer irgendwo heimische Fischzüchter, wo man halt vielleicht auch direkt ab Hof kaufen kann und beziehen kann. Sowas ist immer super. Ja. Also das ist, da kriegt man den Fisch aus dem Teich und dann braucht man sich über die Frische keine Gedanken machen.
Genau, das ist perfekt. Für mich als Mama von zwei kleinen Burschen kommt dann auch noch dazu, dass ich immer schauen muss, dass der Fisch eigentlich keine Gräten haben soll, im besten Fall. Also es wird dann schon schwierig mit der Auswahl.
Ja, muss man vorselektieren und mit der Pinzette.
Ja, aber ich lasse das dann meistens meinem Mann machen, wenn wir so ein Saibling haben zum Beispiel. Ja. Macht, genau, wenn so eine Pinzette. Und ja. Weil das ist wirklich heikel, weil das kann wieder, also das ist das Um und Auf, ja, wenn der Fisch dann die erste Gräte irgendwie hat und die im Mund landet, dann ist es vorbei. Also dann wird nicht mehr weiter gegessen. Ja.
Und das war's, ja.
Das ist wirklich nicht so ohne. Naja, ja, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir schon sehr lange geredet über, ist ja ein umfassendes Thema. Ich glaube, man könnte da stundenlang drüber reden.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Genau. Ich würde jetzt trotzdem auch nochmal ganz kurz zu dem Thema Plastik fragen, weil ja natürlich, was man vielleicht als Konsument nicht so bedenkt, die ganzen Fisch, das Fischwerkzeug, Fischfangwerkzeug, also die Netze und alles, was dazu gehört, ja auch eine massive Belastung für die Meere sind und ja auch aus diesen sehr viel Mikroplastik entsteht. Ja. Inwieweit haben wir jetzt als Konsumenten, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir sparen jetzt bei den Strohhalmen, wir sparen jetzt ein beim Duschgel, beim Putzmittel, wir nehmen das nur mehr als wiederverwendbar. Also inwieweit haben wir da ja, Einfluss?
Also auf jeden Fall muss man sich mal generell die Quellen anschauen, woher das Plastik in unsere Meere, wo und wie es eingetragen wird. Ja, also wir unterscheiden ja eben, du hast es ja schon erwähnt, Mikroplastik eben auch, ja, und Makroplastik. Die Haupteintragsquellen sind Flüsse, ja, Flüsse und küstennahe ja, Mülldeponien. Das ist eigentlich der Haupteintrag, wie Plastik in die Meere kommt. Man muss natürlich schon sagen, die großen Flusssysteme, die halt wirklich auch die größte Menge eintragen, sind in Asien, ja, auch in Afrika die großen Flüsse und in Südamerika. Aber der Haupteintrag passiert in Asien, ja, weil kein Abfallwirtschaftssystem vorhanden ist, ja, und alles, was halt irgendwie hinterm Haus landet, irgendwann letzten Endes auch in einem Fluss und dann ja, quasi ins Meer reingespült wird. Das heißt, das ist einmal das Hauptproblem. Ja. Du hast aber auch Geisternetze angesprochen, also Netze, die verloren gehen oder halt auch zum Teil bewusst eben ja, gekappt werden, weil das vielleicht der illegale Fischer war und der hat sich seiner Fang seines Netzes entledigt. Das gibt es alles, ja, ist aber jetzt einmal prozentuell gesehen nicht der Hauptanteil an Plastik, das im Meer vorzufinden ist. Ja. Wir gehen davon aus, dass wir mittlerweile schon rund 150 Millionen Tonnen an Plastik im Meer ins Meer eingeleitet haben. Davon sind 10-20% eben auch Geisternetze, also Fanggeräte, die eben da verloren gegangen sind. Die sind ein massives Problem, weil sie einfach weiterhin fangen, ja, und niemand holt's raus oder und holt die Fische dabei auch raus oder sonst was, sondern das ist eine zusätzliche Ressourcenverschwendung, die ganz arg ist, ja. Also das ist etwas, woran wir arbeiten, indem wir zum Beispiel Fischer dazu anhalten, dass sie ihre alten Netze zurückgeben, die dann recycelt werden und zu etwas anderem verarbeitet werden. Es gibt auch schon viele Sportartikelhersteller, die aus Fischernetzen wieder neue, ja, Sneakers, Turnschuhe oder andere Sportartikel produzieren. Das sind super Aktionen, die natürlich auch Bewusstsein schaffen. Geisternetze in vor allem sensiblen Gebieten können geortet werden. Ja, es gibt entweder durch Taucher, Tauchmannschaften, aber auch durch Sonar und Echolote kann man so etwas zum Teil wiederfinden und eben dann aus dem Ökosystem wieder rausholen. Aber vor allem, es muss ein System geben, damit Fischer über solche verloren gegangene Netze vor allem auch melden. Ja, weil das Problem ist immer, wer hat dann die Verantwortung, wer tut sie bergen, was kostet das, wer trägt die Kosten. Ja, und das ist natürlich dann immer, wenn es der Fischer tragen muss, ist das Anreizsystem natürlich denkbar gering, dass der das dann meldet. Ja, wenn es ein dementsprechendes Anreizsystem gibt, dann, ja, dann wird der natürlich das melden und dann kann man das auch leicht bergen. Ja. Leicht, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Aber um zurückzukommen eigentlich zur Eingangsfrage vielleicht, wie hole ich da immer aus? Wie ein
das ist interessant, das ist gehört ja dazu.
Ja. Ja. Aber ich glaube, den Plastikkonsum zu überdenken, ist einmal der erste und wichtigste Schritt. Wo verwende ich überall Plastik und wo brauchst es überhaupt? Ja? Ich glaube, jegliche Reduktion des Plastikverbrauchs und Konsums ist ein guter erster Schritt. Das fängt an bei der Wasserflasche. Ja. Also ich habe auch nur mehr Edelstahlflaschen, die ich halt befülle und brauch keine Plastikflaschen mehr. Ja. Man kann natürlich das Plastik nicht nur verteufeln. Ja. Also wir haben in Österreich ein zum Teil ganz gut funktionierendes Recycling-System. Ja. Sprich, da kommt die Kreislaufwirtschaft ins Spiel. Ja. Also wenn ich Plastik im Kreislauf halten kann, ja, dann ist das ja grundsätzlich nicht schlecht. Ja. Plastik hat ja für viele Bereiche, ist es ja nicht wegzudenken. Ja. Man denkt nur an medizinische, im medizinischen Bereich. Ja. Da ist Plastik einfach, ja, geht gar nicht anders, ja, heutzutage mehr. Aber ich glaube, dort, überall dort, wo man es vermeiden kann, muss man auf jeden Fall seinen Plastikkonsum reduzieren. Natürlich jegliches Plastik, das wir dann doch eben gekauft haben, dann eben auch wieder in den Kreislauf zurückführen, sprich trennen. Und ja, sonst, ich glaube, das sind eh schon mal die wichtigsten Schritte.
Ja, ich denke auch, das ist einfach das Schwierige, gell? Weil man nicht sagen kann, es ist schwarz und weiß. Ja, wenn ich jetzt an den Lebensmittelsektor denke, dann wird ja Plastik auch oft verwendet, damit man jetzt zum Beispiel im konventionellen Supermarkt oder da, wo halt im Supermarkt alles gemeinsam gelagert wird, damit die Bioprodukte quasi auch ein bisschen getrennt sind von den konventionellen, was ja wieder Sinn macht, damit diese Spritzmittel irgendwie nicht übergehen. Dann gleichzeitig sieht man auch, dass Lebensmittel, die nicht in Plastik verpackt sind, teilweise schneller verderben. Der Verderb von Lebensmitteln ist wieder ein extrem hoher Anteil beim CO2. Also ja, da kann man tut sich wirklich schon schwer als Konsument zu entscheiden, was ist da jetzt gut und wo kann ich eingreifen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist natürlich wichtig. Also da, wo ich es kann, eben bei Flaschen oder wie gesagt, bei Reinigungsmittel, bei Duschgels und so, dass ich dann nicht immer wieder eine neue Plastikflasche kaufe, sondern vielleicht auf ein System umsteige, ja, wo man das irgendwie anders nachfüllt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube trotzdem, dass man sich auch bewusst sein muss, dass wir sehr viel darüber wissen und wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, ein gut funktionierendes Mülltrennsystem haben und es uns sonst eigentlich recht gut geht. Ja? Weil wenn man jetzt, wie du gesagt hast, die asiatischen Länder anschaut, wenn die jetzt, egal welche Behausungen haben, ja, vielleicht gar kein richtiges Haus, wenn da ein Familienvater Sorge trägt, dass er seine Familie ernähren kann oder eine Mutter und generell ganz schwierige Situationen da herrschen, dann wird denen ein letztes Problem sein, was mit dem Plastik da hinten, irgendwie hinterm Haus passiert. Ja. Und in dieser Lage, in der wir sind, finde ich, das muss man schon auch wertschätzen.
Absolut.
Dass wir da einfach schon eine Macht haben, einfach weil wir es können.
Ganz richtig. Also ich glaube, das ist, und das ist dann vielleicht auch das, was wir halt dann weitertragen wollen. Ja. Also eben indem wir halt vor Ort eben auch schauen, was können wir denn machen und wie können wir denn den Leuten vor Ort helfen. Und Vietnam ist eben ein Beispiel. Ich habe gesehen, was da den Mekong, also das Mekong-Ufer, wie es da ausschaut, das ich meine, man muss auch eines sagen, ja, wir dürfen nicht nur in die Ferne schweifen, sondern wir müssen natürlich auch vor der eigenen Haustür kehren. Trotzdem, wenn ich an der Donau spazieren gehe, entlang des Ufers, dann wundere ich mich auch immer, was da alles herumliegt. Ja. Oder jetzt natürlich die Masken, wo man die überall findet, ja, am Boden liegend und ich weiß nicht wo überall. Ja. Also auch bei uns gibt es nach wie vor was zu tun. Ja. Und das Mittelmeer ist ja jetzt auch nicht das sauberste Meer. Ja. Also es gibt ja Stellen im Mittelmeer, die einer der höchsten Mikroplastikkonzentrationen überhaupt haben. Ist auch leicht erklärt. Ja. Also einerseits gibt es natürlich viele Flüsse, die ins Mittelmeer entleeren. Und andererseits ist der Austausch mit dem Atlantik recht gering. Ja. Und dadurch sammelt sich das dann natürlich auch an. Ja. Also wir haben schon zum Teil im Mittelmeer auch ganz dramatische Bilder und der letzte Besuch bei unseren Kollegen in Kroatien, auch an den entlegensten Inseln, wenn man da entlang der Küste halt sich anschaut, was da angespült wird, ja, ist ja im Grunde nicht für anders, ja, muss man auch sagen. Ja. Aber das scheitert oft an ja auch dem Trennsystem und zum Teil ist schon Bewusstsein da, aber auch ja, genauso am Mittelmeer gilt es einiges zu tun. Ja.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist echt sehr, sehr spannend. Aber letztendlich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber du befasst dich natürlich sehr intensiv damit. Sobald man anfängt, dass man sich eben ein bisschen informiert, ist der Ausblick schon etwas düster, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie ist da deine Einschätzung? Also,
oh, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich sehe wenn man sich damit beschäftigt, halt sehr viele Bilder, die man gar nicht sehen will, ja, weil man halt sich denkt, das kann nicht sein, ja. Also es macht mir nichts wütender, als wie ich gehe mit meinem Hund spazieren im Wald oder irgendwo und sehe da Bierdosen oder Colaflaschen oder sonst was, da kriege ich alle Zustände, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man denkt, wie kann man so respektlos sein, dass ich sowas einfach da liegen lasse. Ja? Also das geht nicht in meinen Kopf hinein. Ich glaube schon, dass sich viel tut zum Positiven. Leider haben wir halt auf der negativen Seite auch vieles noch, also einfach, ja, ich meine, wenn man da jetzt anfängt, ja, es gibt den Klimawandel, ja, es gibt logischerweise auch eine Pandemie, die ihre Ursachen hat. Es gibt Biodiversitätsverlust, also der Verlust an Arten, der dramatisch ist und so dramatisch wie seit langem nicht mehr. Also das stimmt mich nicht nur optimistisch. Ja. Ich konzentriere mich halt dann eher auf die positiven Seiten und schaue, was meine Kolleginnen vor Ort auf den Philippinen da zustande bringen und bin immer wieder beeindruckt. Oder auch am Mittelmeer, was wir da mit den Kollegen weiterbringen. Ja. Also es passiert viel Gutes und Positives. Und das ist eben, ja, die Medien, wenn man sich halt auch anschaut, ja, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Und wenn man sich auf das zu sehr konzentriert, ja, dann wird man depressiv. Insofern, ich sehe schon auch die Lösungen, die an denen auch zum Teil gearbeitet wird, ja. Und finde das super, diese ganzen Initiativen, aber natürlich ist es, ja, also, wie soll man sagen, es wird sich zeigen, ob der Mensch so lernfähig ist, dass man in 50 und, oder 100 Jahren noch immer so wie soll man sagen, in unserer doch noch sehr intakten, also vergleichsweise, ja, intakt ist die Umwelt schon lange nicht mehr, ja, aber vergleichsweise intakten Welt leben können, oder ob einfach der Klimawandel an irgendeinen Kipppunkt geraten ist, wo es dann nicht mehr lustig ist. Ja. Also die Szenarien sind jetzt nicht unbedingt die besten. Ja. Also wenn man ein bisschen einen Hang zu dystopischen Filmen hat, dann kann man sich ausmalen, was in 100 Jahren passiert, ja, oder passiert ist. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man das Positive sieht und dass man das Beste für sich und das Beste, was man in seiner Blase quasi, ja, machen kann, halt umsetzt, ja. Das fängt an, dass man sagt, okay, also ich kaufe jetzt keine Plastikflaschen mehr und ich kaufe jetzt, schau, dass ich halt möglichst nachhaltige Produkte konsumiere oder wo auch immer es anfängt, ja. Und was man halt auch an Möglichkeiten hat, ja. Nicht jeder kann sich eine, wie soll man sagen, Photovoltaikanlage aufs Dach hauen, ja, weil das halt auch viel kostet oder also egal, ja, wo man da jetzt anfängt, es gibt viele Möglichkeiten, wo man es tun kann, im ganz Kleinen. Und das fängt an, dass ich jetzt nur meinen Wasserkonsum einspare, ja. Und weil ich halt nicht 20 Minuten dusche, sondern nur mehr 5 Minuten. Oder, also ich glaube, es gibt total viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und letzten Endes so ein bisschen im Hinterkopf hat man eh das Gefühl, ja, was ist gut und was ist weniger gut, ja. Aber, ja. Ich glaube, man sollte sich auf die positiven Dinge vor allem da konzentrieren, ja. Damit man nicht ins
die Depression
fällt. Ja, genau.
Ja, schön. Ich glaube, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Und das ist trotzdem, finde ich, auch für mich ein ganz wertvoller Ansatz, dass man wirklich sagt, auf der einen Seite nicht alles auszublenden, was tatsächlich stattfindet, weil das wäre irgendwie auch naiv und leugnend, wenn ich sage, das betrifft mich alles nicht. Also das schon auch wahrzunehmen, was da los ist und auf der anderen Seite aber diese eigene Lösung irgendwie auch sehen. Also dieses, man hat einfach auch eine Macht, ja, die man eben über seine eigenen Entscheidungen, genauso wie du sagst, in seiner eigenen Blase kann man da schon viel bewirken und jetzt haben wir da heute eh recht lang darüber geredet, also man kann auf der einen Seite wirklich den Fischkonsum einschränken. Und wenn, dann einfach echt drauf schauen, dass man hohe Qualität auch kauft, beziehungsweise heimische Fische bevorzugt. Und auf der anderen Seite wirklich einfach auch auf den Plastikkonsum einfach schaut, ja, wo kann man einschränken. Und da findet sicher jeder für sich irgendwo eine Möglichkeit, da noch aktiver zu werden.
Und auf jeden Fall.
Genau. Jetzt möchte ich auch noch mit etwas Positiverem abschließen oder mit etwas Positivem abschließen und ja, dich fragen, was ist denn jetzt so eigentlich deine Leibspeise, dein Lieblingsgericht?
Wenn ich das sage, mache ich mich nicht beliebt.
Nein, also du darfst dich schon ehrlich, ehrlich beantworten, weil wir wissen ja eben, wir schauen auch auf Qualität. Also.
Nein, ganz ehrlich, ja, es ist wirklich, ich liebe Fisch, ja, oder eigentlich alles, was aus dem Meer kommt, alles, was mir das Gefühl gibt, am Meer zu sein und danach schmeckt, ist für mich einfach großartig. Ich schaue natürlich, ich meine natürlich, dadurch, dass ich mich jeden Tag damit beschäftige, weiß ich auch ganz genau, zu was ich greifen kann. Ja. Insofern tue ich mir da natürlich sehr leicht. Ja. Bin aber, ich ist wirklich sehr selten Fisch, weil eigentlich meine Kinder außer Fischstäbchen sehr wenig an Fischgeschmack gern haben. Insofern, ja, ist es bei uns eigentlich eine sehr seltene Speise. Und wenn, dann mache ich es eigentlich nur für mich selbst alleine. Kann es aber dann auch sehr, sehr genießen. Ja. Also dann ist das für mich eben ganz was Besonderes. Mhm. Aber ja, wenn du mich fragst, meine Leibspeise, ja, dann ist es Fisch in jeglicher Form.
Ja. Aber ich kann das, also das hat man jetzt richtig gesehen, ja, wie da deine Augen zum Leuchten anfangen, wenn es vom Meer redst. Also ja, also das kann man dann nachvollziehen, ja, weil das ist wieder einfach Essen, ist einfach mehr wie nur das, was man dann wirklich tatsächlich am Tisch hat. Weil es ist halt einfach das ganze Gefühl und das Flair drumherum, das man einfach mit isst und das kann ich gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Gerne.
Vielen Dank. Für das wirklich sehr, sehr spannende und informative Interview, Axel. Also es war wirklich nochmal, glaube ich, für alle, die jetzt zuhören, ist ganz viel dabei, mit dem man jetzt auch wieder beim nächsten Einkauf vielleicht auch nochmal ein wenig bewusster nochmal sein kann. Auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass, ja, man, du hast eh gesagt, natürlich hat die Dokumentation auch viel Wahres in sich, aber man muss das einfach immer wieder von ein paar Seiten betrachten und dann trotzdem wieder auch für sich ein wenig runter reduzieren, weil genauso wie du sagst, sonst endet man irgendwann, indem man depressiv ist und sagt, okay, ich kann da eh nichts mehr machen und das soll es ja nicht sein. Also ich glaube, wir haben da wirklich auch ganz, mit unseren Entscheidungen haben wir einfach auch viel, ja, bewirken wir viel.
Mhm. Ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch noch ein Tipp. Ich meine, es ist immer ratsam, an jetzt sei es unsere Website sich anzuschauen, was wir an Konsumententipps eben auch geben, sei es jetzt auch zum Thema Lebensmittelverschwendung oder Energie, Klimawandel etc. Also das ist ja für uns auch eine ganz wesentliche Arbeit, dass wir eben den Konsumenten Empfehlungen geben, ja, was halt besser ist und wie man halt seinen Konsum nachhaltiger gestalten kann. Also ich glaube, da wird man immer fündig an guten Tipps, ja, wie man halt sowas verbessern kann.
Sehr gut, super. Ja, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich werde das natürlich eure Seiten und auch den Fischeinkaufsratgeber, den ich ja persönlich sehr, sehr hilfreich finde, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, damit man den dann auch gleich ganz einfach findet und so anmachen kann.
Gut. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit.
Gerne.